Hier ist das erste deutsche Fernsehen mit der Tagesschau. Heute im Studio Judith Rakers.
Guten Abend, meine Damen und Herren. Ich begrüße Sie zur Tagesschau. Ein ägyptisches Passagierflugzeug ist in der vergangenen Nacht über dem Mittelmeer abgestürzt. Die Maschine der Egypt Air hatte 66 Menschen an Bord. Die Absturzursache ist noch unklar. Die ägyptischen Behörden schlossen einen Terroranschlag nicht aus. Das Flugzeug war auf dem Weg von Paris nach Kairo. Gut eine halbe Stunde vor der geplanten Ankunft verschwand der Airbus von den Radarschirmen.
Die mögliche Absturzstelle. Nach Informationen des ägyptischen Außenministeriums haben Suchtrupps Trümmerteile geortet in der Nähe der griechischen Insel Karpathos. Es soll sich um Wrackteile des abgestürzten Airbus handeln. Das Foto eines Matrosen, der sich an der Suche beteiligt hat, ob es authentisch ist, lässt sich nicht nachprüfen. Offenbar handelt es sich um eine Rettungsweste. Schon nach den ersten Meldungen über die Tragödie hatten sich griechische und ägyptische Schiffe im Absturzgebiet eingefunden. Der Flug der Linienmaschine der ägyptischen Fluglinie Egypt Air, hier Archivaufnahmen eines baugleichen Modells, war vollkommen problemlos verlaufen. Das plötzliche Verschwinden des Fluges MS-804 vom Radar und das Fehlen eines Notrufs, Gründe für die ägyptischen Behörden, einen Terroranschlag zumindest nicht auszuschließen. Wenn man die Situation angemessen analysiert, kann man so viel sagen. Die Wahrscheinlichkeit, dass es sich um einen terroristischen Anschlag handelt, ist größer als die eines technischen Versagens. In Frankreich dagegen ist man vorsichtiger. Wir haben die Pflicht, uns genauestens über das zu erkundigen, was passiert ist. Keine Hypothese ist ausgeschlossen, keine Hypothese wird bevorzugt. Am Zielflughafen der Unglücksmaschine in Kairo herrscht für die Familien der Opfer bis auf Weiteres Ungewissheit.
Zum aktuellen Stand der Untersuchungen jetzt live aus Kairo, Volker Schwenk.
Es war ein Tag der Widersprüche und der Spekulationen, aber das scheint nun wohl vorbei zu sein. Gerade eben noch hatte Egypt Air dementiert, dass diese Wrackteile zu der Maschine gehören. Jetzt kommt eine offizielle Bestätigung. Es wurden Rettungswesten gefunden und eben Teile, die tatsächlich höchstwahrscheinlich Teile der abgestürzten Maschine sind. Damit wird aus einer bislang offiziell noch vermissten Maschine eine nun tatsächlich abgestürzte, keine Hoffnung mehr für die Angehörigen. Ägyptens Luftfahrtminister hatte heute immer Wert darauf gelegt, solange es kein Wrack und die Flugschreiber gibt, solange müsste man noch von einem vermissten Flugzeug ausgehen. Unerwartet deutlich hat er sich allerdings zu einer möglichen Unglücksursache geäußert. Es sei sehr viel wahrscheinlicher, dass es ein Anschlag sei als ein technischer Defekt. Zu plötzlich sei der Kontakt abgerissen zu den Piloten. Es habe keinen Notruf gegeben und zu plötzlich sei die Maschine von den Radarschirmen verschwunden. Ausschließen kann man den technischen Defekt noch immer nicht, aber es spricht doch sehr viel für einen Anschlag. Zurück zu Judith Rakers.
Der Flugzeugabsturz hat die Angst vor möglichen Terroranschlägen in Frankreich weiter verstärkt. Mit Blick auf die Fußball-EM sieht der französische Geheimdienst das Land eindeutig im Visier der IS-Terrormiliz. Auch das Bundeskriminalamt warnt laut einem Bericht der Bild-Zeitung vor möglichen Anschlägen bei Großveranstaltungen während der EM. Aus Sicherheitsgründen hat die französische Nationalversammlung heute den landesweiten Ausnahmezustand um 2 Monate verlängert.
Bilder, die in Frankreich inzwischen zum Alltag gehören. Doch nach dem Flugzeugabsturz heute sind viele Menschen zusätzlich beunruhigt, obwohl es noch keine konkreten Hinweise auf einen Anschlag gibt. Polizeikontrollen überall. Verschärfte Sicherheit schon jetzt bei einfachen Spielen, zum Beispiel vor dem Stade de France in Saint-Denis. Hier am Eiffelturm sollen zwischen 80.000 und 120.000 Menschen die Spiele auf einer großen Leinwand mitverfolgen. Wie kann das gesichert werden? Alle Bedingungen werden erfüllt, damit die Sicherheit der Fanzonen in den Austragungsorten, wo die Spiele stattfinden werden, gegeben ist. Der Ausnahmezustand wurde heute bis Ende Juli verlängert. Frankreich will höchstmögliche Sicherheit garantieren, doch die Sorge vor Anschlägen wächst. So warnt der französische Geheimdienst: Frankreich ist eindeutig das bedrohteste Land. Wir wissen, dass der sogenannte IS neue Attentate plant. Es droht eine neue Form von Anschlägen, terroristische Attentate, bei denen Sprengstoff an Orten mit großen Menschenmassen platziert wird. Mehrere solche Anschläge sollen ein Klima der Panik auslösen. Seit Monaten schon probt die Polizei an den Spielorten den Ernstfall wie hier in Nîmes. Wie schnell kann eine Fanzone evakuiert werden? Was, wenn zum Beispiel Nervengas freigesetzt wird? Seit den Terroranschlägen vom letzten Jahr ist die Polizei im Dauereinsatz. Unsere Kollegen sind sehr müde. Die arbeiten seit über 1,5 Jahren sehr viel. Wir haben 17 Millionen Überstunden angesammelt. Angesichts der neuen Ereignisse wächst bei manchen Franzosen die Sorge, dass die EM doch kein fröhliches Fußballfest werden könnte.
Die Beziehungen zwischen Deutschland und der Türkei sind weiter angespannt. Jetzt hat sich Bundestagspräsident Lammert in die Diskussion eingeschaltet. Er rief das türkische Parlament laut Süddeutscher Zeitung zum Widerstand gegen, Zitat, autokratische Ambitionen von Präsident Erdogan auf. Lammert begründet seine Kritik mit dem Vorgehen der türkischen Regierung gegen pro-kurdische Abgeordnete. Diesen soll die Immunität entzogen werden. Unterdessen wurde in der Türkei ein Erdogan-Vertrauter zum neuen türkischen Ministerpräsidenten nominiert, der bisherige Verkehrsminister Yildirim.
Auf allen türkischen Fernsehkanälen ist er heute zu sehen, der bisher eher weniger bekannte Minister für Verkehr, Kommunikation und Schifffahrt im islamisch-konservativen Kabinett, Binali Yildirim. Er soll Parteivorsitzender der regierenden AKP und zugleich Ministerpräsident der Türkei werden. Yildirims Ernennung wurde heute in der Parteizentrale in Ankara regelrecht zelebriert. Seine Wahl zum Parteivorsitzenden am kommenden Sonntag auf einem Sonderkongress ist ebenso sicher wie die zum Ministerpräsidenten durch das türkische Parlament. Dort hat die islamisch-konservative Regierungspartei eine komfortable Mehrheit. Jeder muss wissen, in unserer Partei arbeiten alle zusammen und wir unternehmen wirklich alles, um eine große Türkei zu schaffen. Seine erste, sozusagen vorgezogene Amtshandlung führte Binali Yildirim heute in den Südosten des Landes. Dort kämpfen türkische Sicherheitskräfte seit Monaten gegen die verbotene kurdische Arbeiterpartei PKK und deren Untergruppen. Yildirim besucht Angehörige von Opfern. Der als farblos geltende Noch-Verkehrsminister ist ein besonders loyaler Gefolgsmann Erdogans und war dessen Wunschkandidat. Präsident Erdogan hat sich durchgesetzt und ist seinem Ziel näher gekommen, ein Präsidialsystem zu schaffen. Der neue Ministerpräsident Binali Yildirim dürfte tun, da sind sich fast alle Beobachter einig, was sein Vorgänger Davutoğlu offenbar nicht tun wollte oder nicht genug tun wollte, nämlich Präsident Erdogan dabei zu helfen, die Verfassung in seinem Sinne zu ändern.
Im Flüchtlingslager Idomeni in Griechenland haben sich Bewohner und die Polizei bis in den frühen Morgen Auseinandersetzungen geliefert. Die Migranten hatten versucht, einen Eisenbahnwaggon als Rambock zu nutzen, um die Grenze nach Mazedonien zu durchbrechen. 4 Demonstranten und 2 Beamte wurden laut Medienberichten verletzt. Das Lager mit zurzeit 9.000 Bewohnern soll nun bis Anfang Juni aufgelöst werden, kündigte die griechische Regierung an.
Der österreichische Bundeskanzler Kern hat im Wiener Nationalrat seine erste Regierungserklärung abgegeben. Der Sozialdemokrat und ehemalige Bahnchef mahnte, Köpfe und Herzen dürfe man nicht dem billigen Populismus überlassen. Die Flüchtlingskrise müsse mit Menschenwürde gelöst werden, ohne die soziale Sicherheit zu vernachlässigen. Kern war am Dienstag als neuer Bundeskanzler in Wien vereidigt worden, nachdem sein Vorgänger Faymann zurückgetreten war.
Es war seine erste Rede im Parlament und Christian Kern begann sie in einem neuen Stil und mit neuer Rhetorik.
Was ich Ihnen versprechen kann, ist, dass wir mit jeder Faser unseres Wollens, dass wir mit unserer gesamten Leidenschaft und mit jeder Minute unseres Denkens versuchen werden, die Dinge in die richtige Richtung zu bewegen.
Der bisherige Chef der österreichischen Bundesbahnen gilt als erfolgreicher Krisenmanager. Mit einer Art New Deal will er nun vor allem neue Arbeitsplätze schaffen. Das Thema Flüchtlingspolitik streifte er nur kurz.
Wir wollen eine Politik der Weltoffenheit der geistigen Verengung gegenüberstellen und wir wollen eine Politik der Heimatverbundenheit und des Patriotismus dem Chauvinismus und der Hetze gegen Minderheiten gegenüberstellen.
Fast alle Oppositionsparteien zollten Christian Kern heute Respekt für die Antrittsrede. Nur die rechtspopulistische FPÖ seien bereits an seinem dritten Tag als österreichischer Kanzler angezählt.
Das sind jetzt neue Gesichter mit einem alten Programm. Das ist ein neuer Schlauch, wo weiter alter Wein durchgeführt wird.
Es müsse nun ein Ruck durch das Land gehen, betonte Christian Kern. Statt auf Populismus zu setzen, wolle er zeigen, dass es eine positive Alternative gäbe. Der Sozialdemokrat gilt als überzeugender Vermittler. Deshalb trauen ihm viele in Österreich zu, seine Ideen auch wirklich umzusetzen.
Diesen Vertrauensvorschuss muss Kern jetzt in Wählerstimmen umsetzen. Bereits am kommenden Sonntag bei der Stichwahl um das Amt des österreichischen Bundespräsidenten könnte er einen ersten Dämpfer erhalten. Sollte der Kandidat der rechtspopulistischen FPÖ gewinnen, dann halten politische Beobachter hier in Wien Neuwahlen im Herbst für nicht mehr ausgeschlossen.
Die NATO hat die Aufnahme des Balkanstaats Montenegro in das Militärbündnis beschlossen, ungeachtet russischer Proteste. Bei einem Außenministertreffen in Brüssel unterzeichneten alle Mitgliedstaaten das sogenannte Beitrittsprotokoll. Wenn alle nationalen Parlamente zustimmen, wird Montenegro das 29. NATO-Land. Moskau sieht die Aufnahme Montenegros als Symbol für die expansive NATO-Politik und kündigte eine so wörtlich angemessene Antwort an. Die Neuzulassung des umstrittenen Unkrautvernichtungsmittels Glyphosat in der EU ist weiter fraglich. Vertreter der EU-Staaten haben die Entscheidung erneut vertagt. Grund sind Gesundheitsbedenken. Glyphosat steht im Verdacht, Krebs zu erregen. Die Studien dazu widersprechen sich zum Teil. Die geltende Zulassung von Glyphosat läuft in 6 Wochen aus. Auch innerhalb der Bundesregierung ist eine erneute Genehmigung umstritten. Die Union ist dafür, die SPD dagegen. Auf tagesschau.de haben wir die wichtigsten Informationen zu Glyphosat zusammengefasst und gehen der Frage nach, wie die unterschiedlichen Bewertungen zustande kommen. Der Entwickler von Glyphosat, der US-Konzern Monsanto, steht heute im Fokus an den Finanzmärkten. Grund dafür sind Pläne des deutschen Chemie- und Pharmakonzerns Bayer, den Saatgutriesen zu übernehmen. Gegner des Vorhabens befürchten eine zu starke Abhängigkeit der Bauern von einem Großkonzern. Monsanto steht wegen seiner gentechnisch veränderten Produkte in der Kritik.
Der Chemie- und Pharma-Riese Bayer will noch größer werden. Wie das Leverkusener Unternehmen heute erklärte, habe man sich vor kurzem mit der Geschäftsführung von Monsanto getroffen, um vertraulich über eine einvernehmliche Übernahme zu sprechen. Bayer machte mit rund 117.000 Beschäftigten im vergangenen Jahr einen Umsatz von 43,6 Milliarden Euro. Monsanto mit rund 21.000 Mitarbeitern einen Umsatz von 13,3 Milliarden Euro. Eine Übernahme des US-Konzerns wäre für Bayer der größte Firmenzukauf in der Geschichte des Unternehmens. Damit würde Bayer zum Weltmarktführer sowohl im Pflanzenschutz als auch im Saatgutgeschäft aufsteigen.
Bayer selber ist in Europa und in Asien sehr stark vertreten, Monsanto in den USA. Und das würde sich sehr gut ergänzen.
Ein großer Teil des Umsatzes von Monsanto wird mit gentechnisch verändertem Saatgut und dem in der EU umstrittenen Unkrautvernichtungsmittel Glyphosat erzielt. Vor allem Umweltaktivisten sehen eine mögliche Übernahme von Monsanto kritisch.
Und das würde bedeuten, dass diese Firmen eine enorme Marktmacht hätten, damit Preise diktieren könnten, Angebote diktieren könnten.
Monsanto wird derzeit mit etwa 37,5 Milliarden Euro bewertet. Doch Bayers neuer Chef Wolfgang Baumann müsste für seinen großen Coup wohl deutlich tiefer in die Tasche greifen. Das schreckt viele Anleger ab. Der Kurs der Bayer-Aktie fiel heute um mehr als 8%. Das ist der tiefste Stand seit 2,5 Jahren. Außerdem ist offen, ob die jeweiligen Kartellbehörden der Übernahme zustimmen würden.
Unter dem Eindruck eines Rekordverlusts im vergangenen Geschäftsjahr findet heute die Hauptversammlung der Deutschen Bank statt. Aktionäre äußerten bei dem Treffen in Frankfurt am Main scharfe Kritik. Vor allem Aufsichtsratschef Achleitner wurde scharf angegangen. Die Krise beim größten deutschen Geldhaus spiegelt auch der Aktienkurs wider. Er hat sich binnen eines Jahres halbiert.
Viele Aktionäre kommen mit Wut im Bauch zur Hauptversammlung. Ihr Vertrauen in die Deutsche Bank ist erschüttert.
Wenn irgendwelche finanziellen Schweinereien auf der Welt waren, war die Deutsche Bank beteiligt.
Eine Katastrophe. Mehr braucht man nicht zu sagen.
Das vergangene Jahr brachte einen Rekordverlust von fast 7 Milliarden Euro. Der Aktienkurs ist abgestürzt, die Dividende gestrichen. Dennoch sollen für Vorstände bald extra Prämien fließen, wenn ihr Bereich erfolgreich ist. Einflussreiche Investoren werden dagegen stimmen.
Wir denken, es ist der falsche Zeitraum, jetzt heute hier über neue Vergütungssysteme für den Vorstand zu sprechen. Rekordverlust, Fixgehälter sind erheblich erhöht worden in den letzten Jahren. Es gibt zu viel Ermessensspielraum des Aufsichtsrats, die Kriterien sind intransparent.
Die Kritik setzt insbesondere den Aufsichtsratsvorsitzenden Paul Achleitner unter Druck. Maßgebliche Aktionärsvertreter wollen ihn und den Aufsichtsrat nicht entlasten. Viele Aktionäre werfen Achleitner vor, dass er zu lange am skandalträchtigen Investmentbanking und am alten Vorstand festgehalten habe. Der jetzige Vorstandschef John Crine will die teuren Rechtsstreitigkeiten beilegen.
Wir sind zuversichtlich, in diesem Jahr noch einige wichtige Verfahren abschließen zu können.
5,4 Milliarden Euro hat die Bank für mögliche weitere Strafen zurückgestellt. Auf der Hauptversammlung gibt es auch deshalb noch heftige Diskussionen.
Und nun die Wettervorhersage für morgen Freitag, den 20. Mai.
Das Atlantiktief schickt Wolken in den Nordwesten Deutschlands. Im Rest der Republik sorgt hoher Luftdruck für ruhigeres Wetter. In der Nacht im Norden und Osten Schauer oder Gewitter, die abklingen. Im Südosten Bayerns weiterhin Regen, örtlich Nebel. Morgen ziehen von Westen und Nordwesten mehr Wolken auf. Es kann etwas regnen, in einigen Regionen wird's freundlich. In der Nacht Abkühlung auf 12 bis 1 Grad. Morgen 13 Grad an der Nordsee, 23 im Berliner Raum. Samstag im Süden oft sonnig, in der Nordhälfte Sonne, Wolken, einzelne Schauer. Sonntag viel Sonne, in der Westhälfte Schauer und Gewitter, die heftig sein können. Montag wieder mehr Wolken, es kann regnen, im Osten auch gewittern.
Wir melden uns wieder in der Halbzeitpause des Bundesliga-Relegationsspiels gegen 21.20 Uhr. Pina Atalay erwartet Sie mit aktuellen Informationen zum Absturz der Egypt-Air-Maschine. Außerdem neuer Tonfall, wie der österreichische Bundeskanzler Kern die Politik verändern will. Ich wünsche Ihnen noch einen schönen Abend.